Folgenden hört ihr die Aufnahme einer Veranstaltung der Kolumbien-Kampagne Berlin. Sie fand Ende September 2005 in Berlin statt und gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil erzählt Peter als Mitglied der Kolumbien-Kampagne Berlin von der Delegationsreise, die die Kampagne in diesem Jahr mit diversen Teilnehmerinnen in die kriegserschütterte Provinz Arauca organisiert hatte. Im zweiten Teil gibt Fabian als Vertreter des Europäischen Kolumbien-Solidaritätsnetzwerkes einen kurzen Überblick über einige politische Rahmenbedingungen. Dabei erläutert er auch die verschiedenen Optionen bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Zweiter Teil. Fabian vom Europäischen Kolumbien-Solidaritätsnetzwerk war gerade im Rahmen des Begleitprojektes bedrohter Menschenrechts- und Gewerkschaftsorganisationen in Kolumbien, wo momentan nicht zuletzt die Präsidentschaftswahlen eine wichtige Rolle spielen. Während ein Teil der sozialen Organisation daran arbeitet, Stimmung gegen die womögliche Wiederwahl des rechtsextremen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez zu machen, würden andere diese aus strategischen Gründen sogar begrüßen. Insbesondere einer Darstellung der kolumbianischen Parteienlandschaft widmet sich Fabian in diesem zweiten Teil der Veranstaltung.
Noch kurz da weitergemacht, was Pete hat sozusagen das europäische Netzwerk erläutert. Es gibt den Gegenpart natürlich in Kolumbien, das ist ein kolumbianisches Netzwerk. Man könnte sagen, der Grundansatz ist sozusagen eine internationale Solidaritätsarbeit aufzubauen von Basisorganisationen aus Kolumbien mit Basisorganisationen aus Deutschland oder Spanien oder was auch immer, jedenfalls eine internationale Solidarität der Basis herzustellen. In Kolumbien selber dieses Netzwerk sitzt, na ich sage mal jetzt bis auf den Südosten schon recht gut verteilt. Es gibt an der Karibikküste Ansätze, es gibt an der Pazifikküste was, unten im Cauca, es gibt im Sur de Bolívar, im Chocó, in Arauca, im Catatumbo. Ja gut, jedenfalls also schon relativ gut über das ganze Land verteilt. Ist eine Initiative, die ursprünglich von den Leuten da ins Leben gerufen wurde, auch schon seit jetzt bald mehr als 10 Jahren. Und jetzt, was Pete auch schon erzählt hat, haben wir jetzt da ein festes Büro. Dieses Jahr, in den ersten 8 Monaten, waren insgesamt 84 Internationalistas vor Ort, also sowohl in Delegationsreisen organisiert oder für mehrere Monate oder dann auch irgendwie für ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr oder was auch immer. Und je nachdem, welche Kenntnisse die Leute mitbringen oder wie viel Zeit sie auch haben, lässt sich dann unterschiedlich auch auf die Bedürfnisse der Leute eingehen. Und dann gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Also man kann da jetzt wie nach Raukas sich auch viel auf dem Land bewegen oder anfangs vielleicht in den Städten oder so. Wichtig ist jedenfalls immer der Kontakt sozusagen der sozialen Basisgruppen, mit denen das Netzwerk zusammenarbeitet, weil das sind sozusagen Organisationen des Vertrauens und naja, Kolumbien ist relativ chaotisch und man sollte schon ungefähr eine Vorstellung davon haben, mit was für Leuten ja, man da unterwegs ist, sage ich mal. Ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen was zu den Parteien. Ich fand es relativ spannend, da mal so eine Möglichkeit aufzuzeigen, irgendwie was heißt es überhaupt jetzt, Kolumbien, Wahlen, Wiederwahl, Präsidenten, was heißt rechts, was heißt links, was ich jetzt auf jeden Fall nicht machen möchte. Ich werde die Parteien skizzieren, ich werde jetzt sagen, sind die Konservativen, sind die Liberalen, sind die Linken so ungefähr, aber ich möchte eigentlich nicht auf die Inhalte der Parteien eingehen, zum einen, weil ich davon nicht genug weiß und zum anderen, weil es einfach den Rahmen sprengt. Grundsätzlich ist natürlich meine Wahl oder meine Parteienanalyse auch auf jeden Fall subjektiv. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der derzeitige kolumbianische Präsident ein Ultrarechter ist. Fange also ein bisschen an, die Rechte zu unterteilen. Man kann eigentlich sagen, dass es innerhalb des rechten Spektrums nochmal 2 Flügel gibt. Und zwar steht der eine ziemlich geschlossen hinter dem ultrarechten Präsidenten Uribe. Dieser Flügel, kann man sagen, ist eigentlich nicht so alt. Kolumbien ist ein Land, was über Jahrzehnte immer nur entweder von der liberalen Partei oder von der konservativen Partei regiert wurde. Und Uribe hatte eigentlich zum ersten Mal so einen Akzent gesetzt, dass ein Präsident an die Macht kam, der eigentlich aus diesen traditionellen Parteienkonstellationen rausbrach. Hat jetzt aber doch schon, man könnte sagen, fast vollständig die konservative Partei Kolumbiens hinter sich mit seiner Politik und auch Teile der liberalen Partei. Und trotzdem gibt es sozusagen nochmal diesen anderen rechten Flügel, der etwas mehr von der liberalen Partei in sich vereint und aber auch Teil von der konservativen. Was das genau zu bedeuten hat, also was es da für Möglichkeiten im nächsten Jahr zur Präsidentschaftswahl gibt, darauf will ich später nochmal eingehen. Jetzt erstmal der Gegenteil wären sozusagen die linke Fraktion. Da gibt es auch zwei Flügel. Da gibt es einmal ein Polo Democratico Independiente und da gibt es einmal die Alternativa Democratica. Der Polo, einfach jetzt mal kurz gesagt, ja, wer das Ganze so ein bisschen antreibt, das ist ein Senator Antonio Navarro. Der war ursprünglich oder bei der Guerilla M19 ist dann in diesem ganzen Verfahren, was 1990, also Ende der 80er, Anfang der 90er stattfand sozusagen, ist er in die Politik gegangen und das Polo steht auch so ein bisschen dafür, dass es innerhalb sozusagen sowohl linke wie auch bis hin zu Mitte-Rechts-Tendenzen in sich vereint hat. Was natürlich irgendwie gut ist, weil, ja gut, du kannst halt irgendwie auf eine gewisse Menge von Leuten zurückgreifen, aber diese eigene Pluralität, die dadurch gegeben ist, erschwert natürlich auch so eine gewisse strategisch-politisch klare Einheit, deutlich auch nach außen hin deutlich zu machen, die quasi einem politischen Projekt hinterhergeht, so, sondern man könnte eigentlich sagen, es ist so ein bisschen ein taktischer Zusammenschluss. Das hat natürlich auch den Vorteil oder kann auch den Vorteil haben, dadurch, dass es sozusagen alles so einen taktischen Wahlcharakter hat, dass zum Beispiel das Polo Democratico Independiente, wie im Jahr 2003 geschehen, sich mit der liberalen Partei in dem Sinn zusammengetan hat, als dass sie für den gleichen Bürgermeisterkandidaten sozusagen votiert haben und ins Rennen gegangen sind. Das heißt, irgendwie, man kann das schon sagen, da wird auf so einer doch auch schon sehr hohen parlamentarischen Ebene irgendwie da Politik gemacht und sich dann auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, was ja durchaus auch zumindest im Fall jetzt für Bogotá, das ist eher mal ein progressiver Bürgermeister und das war vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht so schlecht. Estabilidad decretada, guerra tangible ocasionada, promocionada por los insensibles y se incrementan las formas radicales de injusticia. Los alzados en armas fortalecen sus milicias. Son muchos los territorios robados por los violentos y muchos los campesinos que por sus tierras han muerto.
Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980 y 1990.
Asesinatos legales cometidos por el Estado, pero mientras esto pasa, el pueblo sigue engañado.
Es auch durchaus möglich, dass es jetzt sozusagen im nächsten Jahr bei der Präsidentschaftswahl wieder der Polo mit der liberalen Partei vielleicht einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten, was möglicherweise Horacio Serpa ist, zusammentut, um irgendwie so einen Gegenpol zu Uribe darzustellen. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, Uribe ist derzeitiger Präsident und in Kolumbien ist es nicht möglich, wenn man einmal Präsident war, wiedergewählt zu werden. Uribe selber hat diesen Gesetzesvorschlag eingereicht. Das muss dreimal durchs Parlament gehen, dieser Gesetzesvorschlag. Ging da dreimal durch, sitzt jetzt beim Gericht und irgendwie jetzt in den Tagen ist eigentlich abzuwarten, was das Gericht dazu sagt. Es gibt drei Varianten. Entweder das Gericht sagt, nee, das ist illegal, irgendwie, das werden wir auch in Zukunft nicht machen. Oder das Gericht lässt es zu. Wenn es das zulässt, gibt es, die Möglichkeit zu sagen, dass der Präsident unmittelbar nach seiner Wahlperiode erneut zum Präsidenten gewählt werden kann oder dass dazwischen erstmal ein oder zwei Wahlperioden stehen müssen, bevor er wieder überhaupt zur Wahl antreten kann. Das ist relativ entscheidend, logischerweise, für quasi das kommende Jahr, weil eigentlich zurzeit Uribe ein relativ gutes Feedback in der Bevölkerung hat und natürlich gerade das konservative und Teil des liberalen Lagers sich sehr auf ihn konzentrieren. Und wenn es möglich wäre, würde er mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit auch für den rechten Flügel erneut ins Rennen treten und versuchen, als Präsident wiedergewählt zu werden. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist die Alternative Demokratica. Das ist ein Zusammenschluss aus unabhängigen und linken Kongressabgeordneten, wo auch verschiedene linke Initiativen drin vereint sind. Was das Problem der Alternativa Democratica im Moment ist, dass sie eigentlich keine offizielle Partei sind. Also es ist irgendwie ein Zusammenschluss, der noch nie an Wahlen teilgenommen hat und auch nächsten Jahr nicht an Wahlen, also quasi auf so einem legalen rechtlichen Status nicht an Wahlen teilnehmen darf. Was wiederum zu einer interessanten Konstellation führen könnte, dass sich sozusagen die Alternativa Democratica entweder mit dem Polo zusammenschließt oder mit dem Foro Social y Politico, was sozusagen innerhalb der Alternativa Democratica auch vereint ist, aber im Gegensatz zur Alternativa Democratica schon eine eigene Partei ist. No está perdido, la desesperanza vence, pero entre tantas cosas nuestras vidas no perecen. Estos versos son homenajes a los camaradas caídos que peleando por la dignidad fueron abatidos. Pero los que estamos vivos tenemos un objetivo, luchar por una patria justa para nuestros hijos. Obreros, amas de casa, desempleados, desempleadas, obreras, asalariados, estudiantes, intelectuales, profesionales, internos de las cárceles, reclusos de las calles. Y matan campesinos y la lucha continúa. Y matan estudiantes y la lucha continúa. Y matan al obrero y la lucha continúa. A los sindicalistas y la lucha continúa. Activistas sociales y la lucha continúa. Y matan los parceros. Was kann jetzt also passieren? Es kann passieren, dass Uribe als Präsident wiedergewählt werden darf. Dann ist zu erwarten, dass sich das konservative Lager zu fast 100%iger Wahrscheinlichkeit geschlossen hinter Uribe stellt, Uribe seinen eigenen Wahlkandidaten hat, also quasi diese Uribistas, wie sie heißen, und da jetzt seit 3 Jahren so aus dem Boden geschossen kommen. Und auch richtig von der konservativen Partei laufen zu den Uribistas über und von der liberalen Partei auch und so weiter und Teile von der liberalen Partei. Das heißt, es wäre ein Präsidentschaftskandidat da mit einer relativ großen Unterstützung innerhalb dieser parlamentarischen Rechten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er wiedergewählt würde, ist nach Einschätzung von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, relativ groß. Das ist halt irgendwie problematisch, weil in den letzten 3 Jahren durch Uribe als Präsidenten in Kolumbien ein extremer Rechtsruck stattgefunden hat. Also Uribe steht für verschärftes Einsetzen des Neoliberalismus und Zusammenarbeit mit der Weltbank und Privatisierung und absolute Aufstockung des Militärapparats. Und halt irgendwie, wie Pete auch am Beispiel Arauca schon klar gemacht hat, steht er für Repression, Unterdrückung sozialer Aktivitäten. Er versucht auf komplett militärischer Schiene sozusagen diesen bewaffneten Konflikt in Kolumbien zu beenden, den er aber auch offiziell überhaupt nicht anerkennt. Quasi, also de facto hat das aber auch sozusagen sein Positives, wenn du eine klare Rechte hast, fällt es der Linken auch leichter. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass das Foro Social y Politico als quasi linkeste Kraft innerhalb dieses parlamentarischen Rahmens sehr gut und sehr klar mit dem Polo als links bis hin zu irgendwie Mitte-Politik zusammenarbeiten wird. Das wäre für Kolumbien, ich sag mal, nicht untypisch so, dass es da eine starke Rechte gibt, es gibt aber auch eine starke Linke so, und dann ist es eine relativ klare Alltagspolitik, die da im Parlament betrieben werden würde. Wenn es jetzt nicht dazu käme, dass Uribe wiedergewählt werden kann, muss man gucken, ob die konservative Partei einen eigenen Kandidaten ins Rennen stellt, was sie bisher noch nicht gemacht hat. Die liberale Partei hat bisher sich auch noch nicht definitiv zu einem Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen. Man kann davon ausgehen, dass es Horacio Serpa wieder ist, der es auch vor 3 Jahren schon mal probiert hat. In dem Fall wird diese ganze politische Konstellation dann ein bisschen komplizierter, weil Serpa nicht zu dieser Fraktion gehört, die sozusagen innerhalb des rechten Spektrums auf Uribe-Seite ist. Und das heißt, er wird versuchen, was ja auch so ein bisschen klassisch ist, da sozusagen für sozialdemokratisch, sozialliberale Parteien, das Polo, was ja quasi auch so ein taktischer Zusammenschluss ist, auf seine Seite zu ziehen. Und das bedeutet, es gibt eine Regierung, die sehr großer taktischer Kompromiss ist, mit einer starken Rechten auf der einen Seite, mit einer Linken auf der anderen Seite, das heißt mit dem Foro Sociali Politico. Und es wäre nicht mal diese klare Schwarz-Weiß-Konstellation innerhalb der parlamentarischen Politik möglich, wie es eigentlich für Kolumbien, naja, da ist schon viel Schwarz-Weiß, sagen wir mal. Die Leute, die sozusagen mit uns zusammen solche politischen Analysen machen, haben auch durchaus durchblicken lassen, dass es ihnen fast lieber wäre, es gibt einen rechten Präsidenten, weil die Linke hat es zurzeit eher nochmal nötig, sich so ein bisschen mehr zusammenzuraufen und eine gemeinsame Politik auch über die nächsten 4 Jahre hinaus entwickeln, um diese linke Politik da weiter zusammenzuwachsen und entwickeln zu können und dann vielleicht in den folgenden 4 Jahren zusammengeschweißter dazustehen, als wenn jetzt sozusagen schon Teile des Polo, was ja doch nochmal als links gewertet werden kann und auch wird, sich vielleicht da mit Horacio Serpa zusammentun, um an der Regierungsbeteiligung dran teilnehmen zu können. Das ist die parlamentarische Sache. Estados amarrados sin saber de su familia. Lucha por tu rescate, angustiados por su vida. La realidad es cruel, aunque pocos sobreviven. De una matanza que dos formas se dividen. De vivir a morir, de llorar a sufrir. Por la injusticia que se arraiga y no se puede impedir. Y matan campesinos y la lucha continúa. Y matan estudiantes y la lucha continúa. Y matan al obrero y la lucha continúa. A los sindicalistas. En la calle manifestándose a su paso. El paro es obrero, campesinos por lo agrario. Nuestra lucha es dirigida por héroes y heroínas que su sangre han derramado de la conquista hasta hoy. Corre por nuestras venas sangre indígena guerrera. Adelante compañeros, que un nuevo sol nos espera. Son muchos los hermanos que han caído en esta guerra. Im Moment noch außerparlamentarische Sache ist natürlich irgendwie jetzt gerade der Wiedereingliederungsprozess der Paramilitärs. Relativ kompliziert, haben jetzt ihren politischen Status, haben natürlich irgendwie noch keine Partei oder so, sind aber dabei perfekt ins zivile Leben wieder eingegliedert zu werden. Und laut Zahlen, die in verschiedensten Publikationen auch jetzt schon relativ häufig zitiert wurden, kann man zu den Paramilitärs sagen, dass sie über 40% der Munizipalverwaltung unter ihrer Kontrolle haben, das heißt irgendwie in den ländlichen Regionen, wo sie auch nach wie vor militärisch über die Macht verfügen, sind sie in den Verwaltungsgremien und können da relativ viel entscheiden und haben ein Drittel, 30% des Kongresses politisch auf ihrer Seite. Das heißt, da muss man in den nächsten Jahren ganz krass drauf achten, was sich da für eine neue Tendenz aufmacht, ob die eine neue Partei ins Leben rufen oder ob die sich sozusagen geschlossen hinter Uribe stellen und was es da innerhalb dieser ganzen parlamentaren Welt nochmal für einen Rechtsruck gibt. Eine ähnliche Konstellation gäbe es sozusagen auch auf der anderen Seite, wenn es eine starke Linke gäbe und die auch durchaus realistische Chancen hätte, in der Zukunft an die Regierung zu kommen und die Regierung zu stellen, dann könnte es sein, dass außerparlamentarische Kräfte, sprich irgendwie clandestine Gruppierungen von Guerilla-Organisationen zu taktischen Bündnispartnern werden könnten, um sozusagen gemeinsam aus diesem bewaffneten Konflikt zu kommen. Das ist sozusagen auf der anderen Seite eine Möglichkeit. Hermano combatiente, la pelea ha comenzado. Si eres asesino es porque te han obligado. Una guerra en el monte es ganarse el respeto. Igual que el que vive en esta selva le comento. Que sea de cemento habitando en ella. Al que se gana el pan y recicla botellas. Es más que una lucha en un montón de basura. De gente humilde que trabaja insegura. De una enfermedad bajo un mínimo derecho. Sin alcanzar la igualdad, algo que está deshecho. Es gab wohl ein Angebot an die FARC zu Friedensverhandlungen, das läuft bei FARC immer in erster Linie über Gefangenaustausch ab und irgendwie, dass da demilitarisierte Zonen entstehen sollen, wo dann Gefangenenaustausch stattfinden kann und so weiter und so fort. Das ist total fest, also da wird sich wohl in nächster Zeit nicht sonderlich viel tun. Und was es ELN angeht, gut, da ist jetzt Francisco Galan, ist ja glaube ich für einige Zeit aus dem Knast draußen und da gibt es quasi auch so eine unter auch internationaler Führung so eine Kommission mit dem Ansatz, diese Friedensgespräche mit dem ELN sozusagen zu diskutieren. Francisco Galan, naja, ist der Obermonster irgendwie vom ELN. Und der sitzt da schon seit Jahren im Knast und wird da auch hier nicht mehr rauskommen und so. Jedenfalls, also die haben ja quasi schon eher im Vergleich zu FARC, eher so diese militärische Schiene hat, eher so eine politische Schiene. Und meine Einschätzung ist da einfach, dass sie schon ganz grundsätzlich diesen Augenblick nutzen wollen, A, dass er nochmal aus dem Knast kommt, B, ist das für sie eine politische Möglichkeit, in der Presse zu erscheinen und sozusagen wieder so ein bisschen nach außen hin wirksam zu werden. Weil grundsätzlich machen sie auch klar, also ein Präsident, der in Kolumbien keinen bewaffneten Konflikt anerkennt, mit so einem brauchen wir überhaupt nicht reden. Präsident, der die Paramilitärs demobilisiert und damit eigentlich nur deren Legalisierung ermöglicht, das ist für sie auch irgendwie keine Basis. Und das ELN sagt auch immer, Friedensverhandlungen bedeutet nicht Waffen abgeben und damit ist Ruhe, sondern Friedensverhandlungen heißt eigentlich zusammen mit sozialen Organisationen und Kräften innerhalb der Gesellschaft sowohl politische, wirtschaftliche als auch soziale Alternativen zu den bisherigen zu erarbeiten. So, und das ist mit dem Präsidenten Uribe sicherlich nicht in Sicht und von daher kann man auch davon ausgehen, dass es ja nicht unbedingt nach realistischen Chancen aussieht, dass es da jetzt weiter wirklich Richtung Entwaffnung gehen kann.
Die Musik im Beitrag stammt vom aktuellen Album Detalla Internacional der kolumbianischen Hip-Hop-Band Zona Marginal.